Grüßen alle Netzwerkerinnen zur Folge 157 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch. Aufgenommen am 28. Oktober von Holger Baumhof, Stefan Draxelbauer und Ralf Hersel. Und in dieser Folge sprechen wir über Linux-Muster, die umfassende Komplettlösung für den Betrieb schulischer Netzwerke. Guten Abend, Holger. Guten Abend, Stefan.
Hallo.
Guten Abend.
Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte noch kurz erklären, wie es überhaupt zu diesem Thema und dieser Folge gekommen ist. Ihr wisst ja, ich plane immer so die Podcast-Folgen Wochen im Voraus. Manchmal wird das auch ein halbes Jahr, bis dann eine Folge mit irgendeiner Organisation oder einer Gesprächspartnerin zustande kommt. Und manchmal habe ich dann halt nichts für die nächste Woche und dann frage ich in der Regel bei uns in der Redaktion nach oder im Talkraum, ob jemand Lust hat. Und da hat sich dann diesmal der Stefan gemeldet und hat gesagt, wie wäre es denn mit Linux-Muster? Und jetzt müsst ihr beide mir kurz erklären, was für eine Beziehung gibt es zwischen euch? Ich glaube, ihr seid beide Lehrer und der Holger ist bei Linux-Muster sehr involviert. Wie ist das genau?
Ich muss an der Stelle noch kurz sagen, wir heißen linuxmuster.net.
Ah, Entschuldigung.
Nicht schlimm. Ja, Stefan, willst du es erzählen oder soll ich es erzählen?
Ja, ich glaube, du kannst besser erklären, wer du bist, beziehungsweise was du machst.
Okay, also dann fange ich mal mit mir an. Also ich bin Lehrer in Baden-Württemberg, in der Nähe von Karlsruhe bin ich an einem Gymnasium und unterrichte Mathematik und Chemie. Und letzte Woche habe ich den Stefan das erste Mal getroffen. Wir waren 3 Tage zusammen auf einer Fortbildung und saßen nebeneinander und kamen halt ins Gespräch. Ich meine, 3 Tage ist eine lange Zeit, gell? Und dann kam halt raus, ja, er ist halt auch Mathe- und Chemielehrer, ne? Und er hat auch Linux auf allen seinen Geräten und dann haben wir halt ein bisschen darüber geredet und ich bin zweiter Vorstand vom Verein linuxmuster.net und wie jeder Verein haben wir auch ein bisschen Probleme, Leute zu finden, die ein bisschen was mitarbeiten. Zum Beispiel haben wir viel Probleme in der Öffentlichkeitsarbeit, weil uns da jemand ein bisschen ausgefallen ist. Und da kam ich mit ihm ins Gespräch und jetzt ist es ein Lehrer, der mit Sprachen zu tun hat, so redaktionell und lauter so Sachen. Das ist dann natürlich, da wurde ich gleich aufmerksam. Und dann habe ich ihn dann auch irgendwann gefragt, ob er, wenn er mal was schreiben will über unseren Verein oder sowas, ich bin für jede Schandtat zu haben, ne? Also auch Podcasts. Und dass es dann so schnell geht, war dann schon überraschend sozusagen. Hat es ganz genau gepasst, dass ich letzte Woche zu ihm gesagt habe, ich mache auch beim Podcast mit. Ich habe das zwar noch nie gemacht, aber bitteschön. Und dann hat er dir das gesagt und du hast gerade gesucht und voilà.
Ne? Ja, wie der Zufall das doch regelt. Ne? Ist doch schön und ich sag mal, auf die Community kann man sich immer verlassen. Und bevor wir jetzt genauer über Linux-Muster net reden, kurz zu den Hausmitteilungen. Da möchte ich diesmal einen Dank aussprechen an unsere Help-Gruppe, also an unseren Help-Raum in Matrix. Falls ihr noch nicht daran teilnehmt, da drin seid, dann ist das eine gute Empfehlung. Da befinden sich im Moment irgendwas über 500 Personen drin, die sehr freundlich sind und halt Hilfe anbieten zu allen Themen rund um Linux, freie Software. Und da konnte ich selbst auch schon häufig von profitieren. Die aktuelle Geschichte, die ich erzählen kann, ist, dass ich meinen Internetprovider gewechselt habe. Ich hatte vorher hier so einen lokalen Provider. Da hatte ich halt so ein Abo über 100 Mbit. Und das war mir dann zu langsam, weil man bekommt ja sowieso nicht immer die volle Leistung geliefert. Also bestenfalls 100 Mbit down und 10 Mbit up. Und dann bin ich gewechselt zum Provider Init7, den kennt man hier in der Schweiz. Und jetzt habe ich halt 1 Giga down und 1 Giga up. Und das fühlt sich sehr viel besser an und hat mich auch nur ein paar Franken mehr im Monat gekostet als vorher. Und da kam dann Das ging dann sehr schnell. Also ein paar Tage, nachdem ich die Bestellung aufgegeben habe, kam der Elektriker hier an. Der ist dann von der Firma Init7 aufgeboten worden, um Glasfaser unten aus dem Keller in unserem Haus bei mir in die Wohnung zu legen. Und dann nochmal einen Tag später hat dann der Provider gesagt, so, ist aufgeschaltet, kannst du benutzen. Ja, und da gab es halt auch noch eine Fritzbox dazu. Die habe ich dann angeschlossen an die Glasfaser und darüber auch meine WLAN-Geräte versorgt. Und dann war aber noch die Frage, ja, wie verteile ich denn jetzt das Signal an ins LAN, in die einzelnen Räume rein? Und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich doch meinen alten Synology-Router, den ich bisher verwendet habe, und ja, verteile damit halt mal ins LAN, in die einzelnen Räume. Und das sah auch am Anfang ganz gut aus, bis ich dann festgestellt habe, dass die WLAN-Geräte sich untereinander sehen und die LAN-Geräte sich untereinander sehen, aber die beiden Gruppen nichts voneinander wussten. Ja, und dann war ich dann erstmal ein bisschen ratlos, bin in unsere Help-Gruppe gegangen. Und da wurde mir dann ziemlich schnell erklärt, ja, dass diese zwei Router beide halt ein eigenes Netzwerk aufbauen und über DHCP da eigene IP-Adressen vergeben und diese beiden Adressräume nichts voneinander wissen. Ja, und jetzt kommt der alte Router weg und stattdessen stecke ich einfach einen ganz normalen Switch an die Fritzbox und dann sollte das gehen. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank an unsere Help-Gruppe. Seid ihr beide auch da drin?
Ich noch nicht.
Nee, ich tatsächlich auch nicht.
Okay.
Ich bin schon in einem Forum aktiv und reicht.
Ja, wir haben ja auch unsere Talk-Gruppe, da sind über 800 Personen drin. Und da wird halt auch über Themen diskutiert, also fast immer über freie Software. Manchmal gibt es auch Off-Topic-Themen. Am Montag wurde zum Beispiel über die Uhrenumstellung und über Zeitzonen diskutiert. Und das ist dann immer ganz lustig, macht das interessant, wenn es nicht nur immer um Linux-Themen geht. Und irgendwann kommt dann aber einer von unseren Moderatoren und klemmt das dann freundlich ab. Und freundlich ist ein gutes Stichwort. Stefan, du kannst das sicher bestätigen, also bei uns im Talkraum geht es eigentlich immer sehr freundlich und gesittet zu.
Absolut, ja.
Genau. Ich habe sozusagen meinen eigenen Support-Kanal, weil als zweiter Vorstand bin ich auch Head of Support und wir machen das über eine Discourse-Gruppe, also Webseite, Forum, ne? Mhm. Und wir haben eine Telefonhotline. Und unser Wahlspruch ist halt, wir sind nicht nur nett, wir sind sogar linuxbuster.net.
Sehr schön, sehr schön, der Spruch, ja.
Und das ist auch Community-Erfahrung. Das ist ja auch das, was uns eigentlich ausmacht, die Community dahinter. Das sind halt, ich sag mal, ein paar, ja, deutlich über 100 Leute. Und die da drin sind und die helfen halt freundlich. Und wir haben ganz selten Probleme, dass da irgendwelche Leute irgendwie doof werden. Aber ja. Doof wird dann schon angesehen, wenn einer nicht Hallo und Tschüss sagt.
Ja gut, ich sag mal, also wir haben halt da, ja, wie gesagt, fast 1000 Leute in dem Talkraum und da passiert es schon mal ab und zu, oder, dass jemand über die Stränge schlägt. Aber wir haben natürlich bei uns vom Core-Team dedizierte Moderatoren und ich muss sagen, dass auch die Redaktion nimmt auch freiwillig nicht dediziert Moderatorenaufgaben war und auch die Community selbst reguliert sich so ein bisschen. Also wenn dann jemand anfängt zu trollen, dann dauert es nicht lange, bis irgendjemand dann sagt, so, jetzt komm mal ein bisschen runter. Und ne, das funktioniert sehr gut, diese Zusammenarbeit in der Community.
Ja, schön, dass es auch solche Ecken im Internet gibt, ne?
Ja, ja. Okay, so viel zu den Hausmitteilungen. Kommen wir zum eigentlichen Thema Linux-Muster. Hier fehlt noch ein .NET in den Shownotes. So. Ja, den Stefan, den kennt ihr vielleicht von seinen Artikeln. Der Stefan ist auch Mitglied bei der Lehrerkolumne, hat da schon einige Artikel geschrieben, in letzter Zeit aber auch weitere Artikel als Redakteur bei uns. Und den Holger, den kennt er noch nicht. Der Holger hat gerade schon so ein bisschen was von sich erzählt. Holger, fehlt da noch was, um zu wissen, wer du bist und was du machst?
Ich glaube jetzt gar nicht so arg. Ich bin 2001, war mein Referendariat fertig und da bin ich da dazugekommen sozusagen. Und seitdem bin ich da dabei. Ich kann über die Historie von Linux-Musternet ein bisschen was erzählen. Das macht es vielleicht auch verständlicher, wo wir sind und warum wir das tun, was wir tun. Soll ich das jetzt machen?
Ja, genau. Also eben, was ist Linux-Musternet überhaupt? Welche Organisation steckt dahinter? Du hast gerade schon gesagt, ein Verein. Und was hat es mit dem seltsamen Namen auf
sich? Also ich... 98 rum, ich war da noch nicht dabei, deswegen kann ich das nicht ganz so genau sagen, da gab es in der Lehrerfortbildung in Baden-Württemberg ein paar Leute, die haben halt einfach festgestellt, dass an jeder Schule ist irgendwie so ein Admin, der halt Lehrer ist und der hat sich da aus irgendwelchem Serverbetriebssystem was zusammengebastelt, um seine Schule da ein Nutzermanagement und verschiedene Sachen umzusetzen. Und die haben das halt festgestellt, dass da jeder ein Einzelkämpfer ist und haben gesagt, das ist ja doof. Und deswegen haben die sich hingesetzt und haben dann sogenannte Musterlösungen. Und da haben sie diesen Namen dann halt, ach sorry.
Jetzt kennen wir alle deinen Klingelton.
Heute Mittag hat meine Frau noch gesagt, du vorhast das Telefon raus. Natürlich habe ich es vergessen.
Steht das nicht auch in meinen Basisanweisungen für den Podcast? Telefon raus.
Ich habe meiner Familie Bescheid gesagt. Ja, dem Kind habe ich Bescheid gesagt.
Okay. Ah, ja. Und Katze hast du keine.
Nein, der Hund ist leider nicht mehr da. Oh. Also da haben wir, dann haben die diese Musterlösung gemacht und davon gab es 3 Stück. Also es waren Leute in der Lehrerfortbildung, die haben das dann einfach gemacht. Es gab die Musterlösung für Windows-Server, es gab die Musterlösung für Linux-Server und es gab die Musterlösung für Novel-Server. Und es wurde in der Lehrerfortbildung weiterentwickelt und dann haben sich da auch Fortbilder zusammengetroffen und so gab es die erste Community, sage ich mal, eben diese Fortbilder, die mit den Entwicklern, die selber Fortbilder waren, halt zusammensaßen und das dann weiterentwickelt haben und dann gab es Fortbildungen im Land und dann haben sie da Admins von den Schulen getroffen und so wurde die Community größer und irgendwann hat das Land gesagt, 2003, dass sie diese Fortentwicklung strukturieren wollen, unterstützen wollen und verorten wollen. Und dann ging das ans LMZ, dann war das eine Kooperation zwischen dem LMZ und der Lehrerfortbildung. Die Entwickler waren von der Lehrerfortbildung und am LMZ waren die halt verortet. Da wurde dann auch ein Helpdesk gemacht und ein Support-Telefon und es wird einer angestellt, der halt den Entwicklern zuarbeitet und die Lehrer wurden da eingeführt und sowas. Das ging dann auch bis 2012. Das LMZ ist gut im Marketing. Das hat halt dann erstmal gesagt, euer Name ist doof, wir nennen das jetzt PetML. Und das ML steht halt für Musterlösung. Also auch da war die Musterlösung noch drin. Und wir nennen das PetML und es ging so bis 2012, wo das LMZ gesagt hat, das müssen wir mal professionell machen hier, das von euch, das ist doch alles Quark und sowas. Und wir fanden das aber gar nicht Quark und die Leute im Land fanden das gar nicht Quark. Und im Gegensatz zu den anderen PetMLs wurde unseres halt von Anfang an als Open Source entwickelt und das LMZ hat nie begriffen, was Open Source ist und was das bedeutet. Deswegen haben wir dann damals einen Fork gemacht, die sogenannte OpenML. Und das LMZ wollte uns das verbieten. Da haben wir gesagt, dann lest doch einfach mal nach, was Open Source bedeutet und so. Und dann könnt ihr gerne mit Anwälten vorbeikommen, das wird dann schon. Das haben sie dann nicht gemacht. Wir haben den Namen OpenML aber auch nicht genommen, weil SGI, die Firma, die Älteren kennen die vielleicht noch, die hatte die Markenrechte auf die OpenML, nämlich die Open Markup Language. Und da haben wir gedacht, das gibt Kollisionen, also haben wir uns einen anderen Namen ausgedacht und kamen dann auf linuxmuster.net. Wir sind halt nicht so die kreativen Sprachleute und uns hat es eigentlich gefallen. Und seit 2013 im Januar wurde dann der Verein gegründet und seitdem bin ich auch zweiter Vorstand und der Jesko ist der erste Vorstand und seitdem wird das entwickelt von Community-Entwicklern. Später kam noch eine Firma dazu, die jetzt auch Entwicklungsleistung macht. Die heißt NetzInt. Und wir arbeiten gut zusammen, was immer mal wieder ziemlich interessant ist, wenn eine Open-Source-Community auf eine Firma trifft, die halt kommerziell arbeitet, sage ich mal. Das ist ein Spagat, den muss man erstmal hinkriegen. Ne?
Ja, so wie du das jetzt erklärt hast, macht der Name Linux-Muster für mich dann jetzt auch Sinn.
Ja. Kurze Ergänzung noch, also LMZ steht für Landesmedienzentrum.
Ich wollte es gerade fragen. Und ich habe mich schon gefragt, ob ich gerade nicht zugehört habe, nicht aufgepasst habe, aber ja.
Ja, für uns ist das halt so ein geläufig, da kriegt man seine Medien her, da kriegt man seine Informationen her und ja.
Also ja, manche sagen so, manche so.
Das stimmt, ja. Das ist eine Landesbehörde, von welchem Land?
Baden-Württemberg.
Ah, okay. Mhm.
Und die haben auch einen Podcast zu Krimifällen in der Schule quasi, also so Mobbing und alles Mögliche.
Okay. Gut, also dann ist jetzt mal klar, wie das organisatorisch aufgebaut ist. Der Verein heißt auch Linux-Musternet.
Ja, der heißt auch Linux-Musternet.ev, ist ein eingetragener Verein und wir sind gemeinnützig. Wir haben halt, was weiß ich, ein Dreivierteljahr gebraucht, bis wir die Gemeinnützigkeit anerkannt haben und werden immer mal vom Finanzamt überprüft und sowas. Und ja, aber das läuft, da hatten wir nie Ärger.
Ja, Chapeau, wir haben es nicht geschafft. Ich habe auch vor ein paar Monaten versucht, Gemeinnützigkeit für den Verein GNU Linux CH zu erreichen. Das ist aber vom kantonalen Finanzamt abgelehnt worden. Naja.
Oh, das tut mir leid.
Ja, genau, dann kommen wir mal ein bisschen auf die Technik. Also was ist denn jetzt Linux-Musternet aus einer technischen Sicht? Aus welchen Komponenten besteht das, wenn man das so fragen kann?
Also wir machen eine Schullösung. Das heißt, wir stellen Server bereit, die man halt selber installieren kann. Es ist ja alles frei, was wir machen. Und die sollen in der Schule den zentralen Server sein für das pädagogische Netz. Also in der Schule hat es normalerweise wenigstens zwei Netze. Das eine ist das Verwaltungsnetz, das andere ist das pädagogische Netz. Und die zwei sind physikalisch in Anführungszeichen getrennt voneinander. Das ist ja logisch, dass man das so macht. Ich meine, im Verwaltungsnetz sind Informationen, die gehen wirklich fast niemand was an. Und dieser Server macht halt verschiedene Sachen. Identitätsmanagement, da läuft eine AD und stellt diese AD-Informationen verschiedenen anderen Servern zur Verfügung, macht das, dass man sich an der AD anmelden kann, dass man verschiedene Laufwerke gemappt kriegt. Wir haben in der Schule eigentlich zwei Hauptaufgaben.
Stopp, auf diesem Zwischenfrage. Server. Kurze Zwischenfrage. AD klingt für mich jetzt nach Microsoft, Active Directory.
Ja, das ist ein Active Directory, aber halt ein Samba 4.
Ah, okay, danke.
Er hat also, was da drunter liegt, komme ich noch gleich drauf. Also wir haben zwei Hauptaufgaben, sage ich mal, von diesem Server. Das eine ist das User Management, weil ich vergleiche das ganz gerne mit einer Firma. Das ist in der Schule halt ganz anders als in der Firma. In der Firma hast du, was weiß ich, 200 Leute und pro Jahr gehen zwei und kommen zwei. Ne? Mhm. Und bei uns, meine Schule zum Beispiel, wir sind zwei Schulen in einem, wir haben halt so 1500 Leute und 1350 von denen wechseln jedes Jahr ihre Gruppe. Normalerweise.
Du redest also jetzt in erster Linie von Schülerinnen und Schülern und
auch genau, und Lehrer, 150 ne? Lehrer. Ja. Mhm. Und wenn der Peter aus der 7a nicht versetzt wird, dann hat er eine gute Chance, dass er nächstes Jahr nicht in der 7a ist, sondern in der 7b oder C. Das heißt, so gut wie alle wechseln ihre Gruppenzugehörigkeit. Das heißt, was wir machen müssen, ist eine sehr zuverlässige Massenverarbeitung von User-Accounts. Das ist die eine Aufgabe vom Server und die andere ist dann das sogenannte Client-Management. Wir haben in der Schule, meine Schule hat jetzt so 150 angeschlossene Geräte, das sind Laptops und auch drei Computerräume. Die Computerräume haben jeweils so 31 Rechner und da komme ich schon auf 200. Ja, ich habe noch 4 Laptop-Säulen mit jeweils 20 Geräten. Ja, könnt ihr selber ausrechnen. So, und wir haben ganz andere Anforderungen in der Schule, nämlich nicht, da sitzt wie in einer Firma einer an seinem Rechner und er ruft beim Admin an und sagt, ich brauche jetzt Software XY auf meinem Rechner. Und der Admin drückt auf seinen Knopf und macht da irgend so ein Package-Rollout, ein MSI-Paket oder ein OPSI-Paket oder sowas. Und dann hat ein User auf seinem Rechner dieses Paket. Das brauchen wir in der Schule nicht. Was wir brauchen, ist, dass alle Rechner gleich sind, damit der Lehrer, wenn er vorne was vormacht, dass es bei den Schülern gleich aussieht, damit der Lehrer sich nicht drum kümmern muss, an welchem von diesen 31 Rechnern hier im Raum fehlt denn Software XY. Das ist Quark. Wir wollen immer das Gleiche drauf haben. Außerdem haben wir User an den Rechnern sitzen, die zum Teil halt nicht fähig sind, das richtig zu benutzen. Also kann mal was schief gehen, die könnten was kaputt machen. Und manche sind auch nicht gerade gut gewillt. Ne, die wollen was kaputt machen. Auch solche gibt es in jeder Schule. Ne? Und deswegen haben wir da an den Kleinen ganz besondere Anforderungen. Deswegen können wir mit einem paketbasierten Rollout von irgendwelcher Software nichts anfangen. Wir machen Images. Das bedeutet, die Rechner bei mir in der Schule, die fahren jeden Morgen automatisiert hoch über Wake on LAN und tun sich erstmal sogenannt zurücksetzen. Also sie klonen sich selbst. Das Image dafür liegt lokal auf dem Rechner und auf dem Server, und wenn es ein neues gibt, dann holt der Client, der merkt es und holt es vorher vom Server, und dann wird es aufgespielt. Und ob jetzt das Image ist ein Windows 7, 8, 10, 11 oder ein Debian Linux 12, 13, an dem 13 sitzen wir gerade, oder ein Ubuntu, Gott, wir machen Ubuntu, habe ich glaube ich seit 2009. Und ein Client vom Verein aus gibt es seit 2012. Ein Ubuntu-Client, wo man sich einfach runterladen kann. Das ist dann so ein Image. Das muss ich nur auf den Server legen und den Client definieren und zuordnen. Und dann mache ich den Client an, tue den formatieren, partitionieren. Und dann habe ich dann funktionierendes Ubuntu drauf oder Debian. Also ich bin umgestiegen auf den Client bei mir in der Schule von Ubuntu auf Debian. Gerade letztes Schuljahr. Ja, das sind so die Hauptdinge. Die Technik, die drunter ist, wir haben angefangen damals bei der Linux-Musterlösung, 98 bis 2004 etwa. Da war SUSE Linux drunter, dann kamen die PedMLs, die hatten Debian drunter. PedML 4 hatte Debian 4, PedML 5 hatte Debian 5. Und als wir dann den Verein gegründet hatten und selber weiterentwickelt haben, sind wir weg von Debian gegangen, vor allem, weil wir mit den Release-Zyklen nicht ordentlich arbeiten konnten. Das hat uns sehr gestört. Ewig hat man nicht gehört, wann denn das nächste Debian kommt, und plötzlich war es da und dann musste man hoppladihopp, jetzt müssen wir aber weitermachen, und das war nicht einfach. Und da haben wir halt, da sind wir zu Ubuntu gewechselt, weil da einfach klare Release-Zyklen waren. Ja, da wusste man einfach, ich habe 12.04 drunter und 27.04 muss ich halt der 17.04 muss ich halt gewechselt haben. Ne? Wenn man jetzt mal von 12, dann war es 16.04, war dann ein Jahr Zeit, um auf 16.04 zu wechseln. Mhm. Verstehst du, wegen der 5 Jahre. Das war halt einfach fest und das hat ja auch immer geklappt und das hat uns ganz gut getan. Und jetzt, deswegen ist die aktuelle Linux-Musterlösung, läuft unter Debian. Unter Ubuntu, der Server. Ja. Wir brauchen fest, also Mindestausstattung für ein Linux-Muster-Netzwerk ist ein Server mit Ubuntu, das ist der zentrale Linux-Muster-Netzserver, und dazu brauchen wir eine Firewall. Da kann jeder die nehmen, die er mag. Vom Verein gibt es die OpenSense da dazu. Und dann kann ich eine Schule damit ausstatten. Meine Schule hat die 2 Server, ich betreibe aber dazu noch einen BigBlueButton-Server und einen Nextcloud und einen Moodle und eine MailCow. Und ich betreibe auch noch einen Spezialserver, den es jetzt noch nicht so lange gibt, der nennt sich Edolution und wurde gemacht von der Firma NetzInt, und damit der erweitert die Fähigkeiten vom Linux-Muster-Netzserver, das ist auch ganz praktisch.
Und wenn ihr jetzt so eine Ubuntu ISO habt, ist das dann die Vanilla Ubuntu ISO oder ist das jetzt von den Anwendungspaketen eine ISO, die auf Schulbedürfnisse angepasst ist?
Du willst wissen, wie man den Server installiert?
Nein, ich will wissen, was auf den Clients dann auf schlussendlich landet.
Nein, also du kannst deinen Client selber installieren und drauf machen, was du magst. Und am Schluss installierst du aus unserem Repo das Paket Linux-Muster-Linux-Client-7. Und damit kannst du die AD-Anbindung dann machen. Dann wird er eingebunden. Das kannst du machen, wenn du magst. Aber so Kleinbetriebssystemanpassungen sind sehr filigran. Da kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Deswegen stellt die Community in aller Regel halt einen fertigen Client bereit, der schon viel Software drin hat und auch Anpassungen drin hat, dass da schon Veyon drin ist, unser Spezialschulsoftware, um Messgeräte in der Chemie und Physik da anzubinden und sowas. Wo das schon alles drin ist, da es freie Software ist, können wir den einfach zum Download anbieten. Den kriegst du dann einfach und das ist keine ISO, sondern das ist eine Image-Datei. Unser derzeitiges Image-Format ist QKO2.
Also wenn ich das richtig verstehe, spielt es überhaupt keine Rolle, welches Image man dann auf die Clients ausrollt.
Ja, unser Linux-Muster-Linux-Client-7 Paket ist aber vornehmlich getestet mit Ubuntu und Debian. Du kannst jetzt auch ein Linux Mint nehmen oder was Pop OS oder was weiß ich was. Viele nehmen dann irgendwelche anderen Sachen und dann sind halt ein paar Anpassungen notwendig. Meistens beim GDM, also beim Login Manager, dass das halt funktioniert mit diesem Login, dass der den Server fragt und sowas. Da muss man vielleicht ein bisschen selber anpassen, aber da hilft auch die Community. Also die meisten nehmen halt Ubuntu oder Debian auf dem Client. Aber du kannst auch Windows drauf machen, ja. Also ich habe in der Schule auf 2 von 3 Rechnerräumen, das heißt auf etwa 64 Rechnern, ist Windows drauf und auf allen anderen, auf den 140 anderen, ist halt Linux drauf. Mhm.
Ja, interessant. Stefan, magst du fortfahren
mit ja, genau,
der Bedeutung für die Schulen selbst.
Genau, ja. Und zwar ist ja die Frage, also du hast schon ein paar Vorteile eigentlich genannt, aber was sind denn jetzt, wenn so eine Schule hergeht und sagt, wir setzen Linux-Muster.net ein, was sind Vorteile?
Also erstmal, ich bin ja schon ein paar Jahre Lehrer und ich bin auch in der Referendarsausbildung und ich sage den Referendaren immer ziemlich früh, dass es sehr wichtig ist, dass sie ihre Medien für den Unterricht im Griff haben. Und auf meine Medien muss ich mich verlassen. Deswegen habe ich zum Beispiel immer selber Kreide und selber Boardmarker in meiner Tasche. Ich verlasse mich nicht darauf, dass im Unterrichtsraum Kreide ist. Ne? Weil vielleicht hat es ein Schüler gegessen oder so, weiß man ja nicht. Mache manchmal komische Sachen. Und das Gleiche ist im Computerraum. Als ich an die Schule kam, 2003, da war also eine richtige Furcht vorm Computerraum. Es gab so 2, 3 Lehrer, die sind da halt ab und zu mal reingegangen und alle anderen haben sich einfach nur gefürchtet, weil man wusste nicht, was passiert. Geht der Lehrerrechner? Geht der von den Schülern? Kann sich einer anmelden? Kann er sich nicht anmelden? Was mache ich, wenn er sich nicht anmelden kann? Uiuiui. Und die Lösung hat mit dem Klonen dazu geführt, dass wir im Computerraum eine verlässliche Unterrichtsumgebung haben. Und das hat einfach bei den Lehrern dann die Angst weggenommen, weil sie wussten, sie gehen da rein und es funktioniert genauso wie gestern. Und wenn es an einem Client nicht funktioniert, was auch wieder sehr gut ist für den Admin, dann weiß der Admin, hier liegt wahrscheinlich ein Hardware-Defekt vor. Weil Software ist es nicht. Das Ding wurde gerade geklont. Der hat die Software von gestern. Genau die gleiche. Daran kann es nicht liegen. Und das macht die Verlässlichkeit. Ich sage immer, wir haben keine, vielleicht nicht die schickeste Schulserverlösung, aber wir haben einen Traktor und der fährt auch, wenn es pisst oder wenn es hagelt und durch den Matsch, das ist dem egal. Und darauf achten wir immer, dass wir halt sowas sehr, sehr Robustes haben. Das ist ein Vorteil. Die Kosten, also gut, da kann man sich drüber streiten, ob das jetzt so wichtig ist für eine Schule. Klar, erstmal Kosten tut unsere Lösung nichts. Die kann sich jeder frei runterladen. Er kann einen Ubuntu-Server, was sind wir gerade, 24.04 installieren und dann aus unseren Repos das Linux-Muster-Base-Paket nachholen und damit seinen Server installieren. Das kann man kostenfrei machen, dazu eine OpenSense. Dann hat man das. Aber was ich auch noch wichtig finde, ist halt, dass die Schüler auch in der Schule schon mal mit Open Source in Berührung kommen. Das ist ja auch nicht schlecht. Denn wir machen in der Schule keine Produktschulungen. Da sagen die Leute zu mir, das muss Microsoft Office sein. Sage ich, echt, wo steht denn das? Also, einer der Gründe, warum ich Linux in der Schule auf den Clients habe, ist tatsächlich, weil das Microsoft-Zeugs unglaublich viele Ressourcen frisst. Beim Administrieren, beim Installieren, die Lizenzen, dann hast du ein Vesus für die Updates und dann hast du noch einen Lizenzserver. Wie heißt der bei denen? KVM? Nee.
Der hat einen ganz tollen Namen bestimmt.
Nennen wir ihn Microsoft Lizenzserver.
Ja, genau, das Dingen. Und dann aktiviert er erst, wenn 20 mindestens aktiviert sind. Und dann tut's mal nicht, weil gerade die Mondphase falsch ist. Windows halt. Also grauenhaft. Und das seit ich da hauptsächlich Linux-Clients habe, habe ich da halt deutlich weniger Probleme. Und man darf nicht vergessen, ich bin an meiner Schule, ich kriege irgendwie 4 Stunden Ermäßigung dafür und halt ein Netzwerk anlaufen mit 200 Rechnern, mit 5 unterschiedlichen Servern und für 1600 Leute. Mein Kumpel ist Admin in einer mittelständischen Firma oder eine kleine Firma und der hat halt irgendwie 50 User und 100
Clients. Und eine Vollzeitstelle?
Nee, 4.
Nicht?
4. Ja. Ja, also es sind 4 Vollzeitleute. Ja, und das muss halt irgendwo gemanagt werden. Und dafür ist Linux-Muster nicht da, dass die Sache halt einfach läuft. Man kann natürlich eine Firma dazu ins Boot holen. Es ist auch jetzt immer mehr vom Land gewollt. Da wird es dann sehr schwierig, verwaltungstechnisch an dieser Stelle. Denn in der Schule hast du 2 verschiedene Institutionen, die dafür zuständig sind. Die Stunden für die Lehrer gibt das Land Baden-Württemberg und die Infrastruktur an der Schule muss der Sachaufwandsträger vor Ort bezahlen. Das heißt, das Schulgebäude, aber halt auch neue Rechner und solche Sachen, das macht der Sachaufwandsträger vor Ort. Und dem Land ist es in den letzten 5 Jahren wichtig gewesen, dass die Lehrer nicht mehr so viel administrieren, das soll der Sachaufwandsträger übernehmen, indem man eine Firma beauftragt, die das dann halt das Schulnetzwerk betreut. Und das, dagegen habe ich gar nichts, keine schlechte Sache, aber ich vergleiche das immer mit dem Hausmeister, weil die ganz gerne dann sagen, hier, warum brauche ich überhaupt den Lehrer-Admin, der soll seine Arbeit machen, das ist halt Lehrer sein und Schüler was beibringen und nicht Netzwerk administrieren. Ja, warum hat dann die Schule einen Hausmeister? Soll man das nicht professionell machen lassen durch einen Dienstleister, dass da halt ein Schreiner kommt, wenn eine Tür kaputt ist und ein Elektriker kommt, wenn an der Elektrik was kaputt ist? Trotzdem haben die Schulen alle einen Hausmeister und niemand würde das in Frage stellen, weil ich brauche einen einrichtungseigenen, zuständigen Menschen für mehrere Dinge. Das erste ist, er ist verantwortlich seiner Einrichtung gegenüber. Die Interessenslage ist klar. Er findet den Fehler. Er beschreibt den Fehler dem Dienstleister gegenüber, der Dienstleister kommt vorbei, repariert das, der Hausmeister guckt, ob das ordentlich gemacht ist und dann wird Geld angewiesen. Wenn ich jetzt den Hausmeister da rausnehme, dann weiß niemand, wer den rufen soll, aber findet sich vielleicht einer, Sekretärin oder so, und dann kommt der und weiß nicht, was er erwarten soll, weil ihm niemand eine qualifizierte Meldung gegeben hat, was er denn eigentlich machen muss, und am Schluss rechnet der irgendwas ab und keiner weiß, ob das tut oder nicht, oder ob er das Richtige gemacht hat oder ob er zu viel gemacht hat, und das weiß man halt nicht. Und deswegen brauche ich diesen Hausmeister vor Ort und deswegen soll es den weiterhin geben. Außerdem sind wir durch unsere Doppelposition halt auch in der Lage, pädagogische Lösungen zu evaluieren. Also zu sagen, macht das pädagogisch Sinn oder was würde denn unsere Schule weiterbringen pädagogisch? Was kann ich denn noch machen? Wie bilde ich denn das Kollegium fort, dass dann auch etwaige Änderungen beim Kollegium ankommen? Und da ist halt der Netzwerkadmin vor Ort eine wichtige Schlüsselposition, so wie so ein Gelenk, sage ich mal. Bin ich jetzt abgeschweift? Ich weiß gar nicht. Wo waren wir denn?
Nee, das ist...
Ach, der Vorteil. Okay. Der Vorteil.
Aber du hast es schon dargestellt und da kann ich aus meiner Schule erzählen. Also die Schüler bekommen bei uns Geräte und das macht mittlerweile ein externer Dienstleister und der hat jetzt tatsächlich zugesagt, dass er 2-mal die Woche dann doch da ist. Was bisher der Fall war, ist, da mussten die Schüler ein Ticket eröffnen, was insbesondere dann lustig ist, wenn das Gerät nicht mehr geht. Und da wartet man halt.
2 Wochen, genau.
Wenn es gut läuft. Und
ja, ja.
Wir hatten früher, das war vor 2 Jahren, hatten wir intern jemanden, der, also die hat es zwar nicht Vollzeit gemacht und so weiter, ja. Aber wenn es halt Probleme gab, dann ist man zu dieser Person, hat das geschildert und dann hat die sich halt gekümmert. Und da war ich, jetzt müsste ich lügen, ob es jeden Tag war, aber ich glaube, jeden Tag gab es halt einen Slot, in dem man vorbeikommen konnte. Und das gibt es jetzt halt nicht mehr. Und dann sitzt halt ein Schüler da am Donnerstagmittag und sagt, ja, mein Gerät geht nicht und am Montag ist die nächste, die nächste Sprechstunde. Dann wird es halt lustig.
Ja, also es läuft jetzt dahin, dass die Gemeinden halt dann versuchen, da selber auch Leute anzustellen oder halt eine assoziierte Firma zu haben. Das bedeutet, dass die Gemeinden Interesse daran haben, dass ihre Schulen, und das können ja durchaus auch mal viele sein, die gleiche Lösung einsetzen, damit sie den gleichen Dienstleister nehmen können. Oder, was ich für das Schlauste halte an dieser Stelle, dass die Gemeinde jemand anstellt, der Expertise in diesem Bereich sich erarbeitet und dann halt, dann gibt es von der Gemeinde einen Techniker, der halt irgendwie 10 Schulen betreut. Und das geht mit unserer Lösung auch, das kriegt man schon hin. Ne? Und was der, ich noch, der ist halt, der ist halt nicht zwingend dann immer vor Ort, aber deswegen haben wir auch unsere Lösung erweitert zu einer Multischullösung. Das bedeutet, manche Gemeinden, das gibt es auch schon, die haben dann im Rechenzentrum von der Gemeinde halt einen Server stehen, der halt ein bisschen dicker ist und da hängen halt irgendwie 5, 8, 10 Schulen drauf. Ne? Sowas kommt vor.
Ja, und es gäbe ja eigentlich auch Sinn, sowas zu machen, wenn man mehrere Schulen in der Stadt, in der Gemeinde hat. Ne?
Ja.
Und wenn ich mal so aus dem Nähkästchen plaudern darf, weil die Fortbildung, da war ich ja eben letzte Woche, da ging es auch darum. Das Schöne ist, dass Linux Muster ja viele Anhängsel auch ermöglicht. Ne? Also ich kann da verschiedene Dinge noch dranhängen, wie eine Nextcloud, was du schon gesagt hast oder so. Ja, die kann ich damit dranhängen. Die sind jetzt nicht von Linux Muster selbst, aber ich kann die eben verbinden mit der Linux Muster, mit diesem Benutzermanagement und diesen ganzen Sachen. Und das ist ja auch schon ein großer Vorteil, weil an meiner Schule, wir haben so Insellösungen. Also ich sehe Schülerlisten und in meiner Kursverwaltung sozusagen, wo ich mit den Schülern schreiben kann, da wird das halt nicht abgebildet. Da muss ich immer manuell hinterher pflegen.
Ja, das ist ein ganz großer Faktor. Ich habe ja gesagt, dass das ID-Management auf dem Server ist eine zentrale Sache. Derzeit läuft noch viel über die AD-Anmeldung oder das Protokoll LDAP, halt in Moodle und sowas. Ich kann mal aus der Pandemie erzählen, da ging es ja los mit Videokonferenzen-Bombing und sowas, Zoom-Bombing oder wie hieß das, weiß nicht mehr. Ja. Das gab es bei mir in der Schule nicht, das war einfach nicht möglich, weil die Nutzer, mein Big Blue Button war erreichbar über das Moodle. Das bedeutet, man musste sich erst am Moodle anmelden, in den richtigen Kursraum gehen und konnte da dann der Big Blue Button Sitzung beitreten. In Moodle haben die Schüler nicht die Möglichkeit, ihre Benutzernamen zu ändern. Also das, was angezeigt wird. Es geht gar nicht. Das Feld ist gesperrt. Das wird aus dem AD ausgelesen, da steht es da. Und wenn die da was anderes stehen haben wollen, dann müssen sie sich an mich wenden. Anders können die das nicht ändern. Und diese Daten werden aber in die Big Blue Button Sitzung mit weitergegeben. Das heißt, da bist du nicht anonym. Da bist du der Peter aus der 7a. So ist es halt, ne? Das heißt, der Lehrer weiß, wer wirklich wer ist. Ich mache nicht irgendeine anonyme Sitzung bei Zoom, wo ich dann irgendwelchen Schülern hier den Link schicke und die stellen das in irgendeine WhatsApp-Gruppe und dann habe ich schön Besuch in meinem Unterricht. Das war bei uns nie möglich. Das gab's nicht. Das ist nicht einmal passiert, die ganze Pandemie durch. Das ist halt ein wichtiger Aspekt. Aber inzwischen kann man uns auch, kann man eine Keycloak anbinden und dann die Sache über eine Keycloak machen. Ganz wichtig in der Schule ist auch, ja, keine Insellösung. Bei mir in der Schule gibt's ein Login. Ich habe Benutzernamen und Passwort für alle Dienste. Das Wiki, das Moodle, die Raumbuchung, die Nextcloud, das Schul-WLAN, alles läuft da drüber. Am Rechner anmelden, es ist ein Benutzername, Passwort, fertig, mehr nicht. Die Lehrer auch die E-Mails, ich stelle E-Mails nur für Lehrer bereit, nicht für die Schüler. Könnte ich auch über die Nextcloud relativ einfach machen, aber bis jetzt sind es nur die Lehrer.
Ja. Wie verbreitet ist denn Linux Muster Net und gibt es alternative Lösungen überhaupt?
Also so richtige Alternativen, die gibt es eigentlich nicht.
Ich habe keine andere Antwort erwartet.
Gibt's, also jetzt mal ganz, weil ich weiß es noch aus meinem Orientierungspraktikum, gibt es die PadML noch?
Ja. Also erstmal, wie weit ist es verbreitet, kann ich ganz einfach sagen. Keine Ahnung. Du kannst es frei runterladen, irgendjemand benutzt es irgendwo. Du kannst Mitglied des Vereins werden, du kannst in das Discourse-Forum reingehen, aber du musst nicht deswegen haben wir keine Ahnung, wie weit es verbreitet ist. Wir kriegen halt ein Gefühl dafür. Wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich mal schätzen, 600 bis 1200 Schulen in Deutschland. So in der Größenordnung. Nicht Mitglieder schlecht. Hat der Verein 150. Davon sind etwa 100 sind Fördermitglieder. Das heißt, das sind Institutionen, also Schulen oder Gemeinden, die halt dem Verein beigetreten sind als Fördermitglied. Die haben zwei Vorteile. Erstens, sie haben kein Stimmrecht. Und zweitens, sie dürfen so viel bezahlen, wie sie wollen. In aller Regel halt ein bisschen mehr als die normalen Mitglieder. Ich sag mal, meine Schule zahlt so rund 350 Euro im Jahr für Linux-Musternet als Fördermitglied. Und man kann aber auch ordentliches Mitglied sein. Da haben wir so 50 Stück. Und die zahlen fest 24 Euro im Jahr. Und die haben aber auch Stimmrecht dann im Verein, können sich aufstellen lassen für Ämter und lauter solche Sachen. Und ansonsten, es sind halt auch viele, die werden durch einen Dienstleister versorgt. Es gibt ganze Landkreise, wo halt 40 Schulen alle mit unserer Lösung laufen. Deswegen sage ich diese Zahl da um 600 rum oder 1000, keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Wir sind aber in ganz Deutschland verbreitet. Ich denke, Baden-Württemberg ist immer noch ein Hotspot, aber ja. Es gibt noch mehr Hotspots in Deutschland. Wir haben auch etliche Schulen in Berlin, in Hamburg, Bielefeld, falls es das gibt.
Ich war schon mal da.
Sagen sie alle.
Ja. Was ist denn jetzt zu tun, wenn meine Schule, die setzt nicht Linux-Muster ein, das kann ich, glaube ich, sagen, wenn die jetzt Linux-Musternet einsetzen wollen täte, was müsste die dann tun? Also wir haben schon gehört, ich brauche einen Server und eine Firewall. Und sonst? Also und natürlich einen Menschen, der irgendwie dafür zuständig ist, oder den Dienstleister, okay.
Also du brauchst jemanden, der dir das installiert. Heutzutage ist es eher selten, dass es der Netzwerkadmin vor Ort macht. Früher war das der Normalfall. Der hat sich umgehört, der hat Fortbildung besucht. Hier in Baden-Württemberg gibt es ja Fortbildung zu Linux-Musternet und wurde dadurch dann fähig, das zu installieren. Inzwischen haben wir solche Leute nicht mehr so viele, auch weil das Land das eben nicht mehr so fördert wie früher. Und die Software an sich ist halt deutlich komplexer geworden als früher. Ich weiß es nicht genau warum, aber du hast dann die Wahl, du arbeitest dich selber ein und tust es installieren. Ich würde mal sagen, wenn du dich mit Linux-Servern auskennst, dann ist das jetzt kein großer Deal, das kriegt man schon hin. Oder du beauftragst einen Dienstleister, der dir deinen Server installiert, der dir das fertig hinstellt. So. Und dann sind die Aufgaben vor Ort von dem Netzwerkadmin, sind dann die Benutzerpflege vor allem. Und also die Leute versetzen und neu aufnehmen, Passwörter generieren, austeilen ist nicht seine Arbeit, weil wenn du 1600 User hast, dann hast du pro Woche 4 bis 8, mein Passwort geht nicht mehr. Ich habe es nicht vergessen, letzte Woche war es noch das und ich sag dann immer, ja, die Server sind echt bekannt dafür, dass sie echt schlechte Erinnerungen haben. Naja, und das machen bei uns die Lehrer. Also jeder Lehrer kann einem Schüler ein neues Passwort geben, fertig. Das muss auch so sein, sonst habe ich nichts anderes mehr zu tun. Also dann kommt ein Dienstleister und setzt es halt mal auf. Dann kostet es, ich habe keine Ahnung, je nach Server, wenn da noch Hardware dabei ist, weiß nicht, 4.000 Euro, die Softwareinstallation vielleicht 2.000, naja, vielleicht eher 6.000, 4.000 für einen Server. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich mache alles selber, deswegen kann ich schlecht sagen. Und dann hast du diese Lösung und erstmal funktioniert das dann auch so. Und dann kannst du anfangen, die Sache auszubauen. Dann hast du den Server und die OpenSense, dann sagst du, okay, ich will noch eine Nextcloud dazu oder ich will ein Moodle dazu haben, solche Sachen. Oder ich mache fancy Zeugs im Netzwerk drin, dass da halt so ein Veeon installiert wird. Veeon ist eine Software, am Lehrerrechner die Schülermonitore sehen. Das heißt,
und sperren und
mal genau für Aufmerksamkeit mal ausschalten, aber auch zum Präsentieren eben einen Schülerbildschirm an den Lehrerrechner vorne holen, der dann über den Beamer angeschlossen ist. Lauter solche Sachen kann ich dann mit Veeon machen, da kann ich solche Sachen installieren. Also, und normale Softwareinstallation ist auch eigentlich Aufgabe des Netzwerkberaters vor Ort. Das ist aber halt bei uns kein Hexenwerk, weil du nicht irgendein OPSI-Paket oder ein Spezial-MSI-Paket irgendwie paketieren muss, damit es dann da irgendwie installiert werden kann übers Netzwerk, sondern bei uns, da hockst du dich an deinen Rechner ran, du synkst ihn, also dass er halt sauber ist, wie ich ihn halt letztes Image hatte, dann ist der sauber, dann melde ich mich da lokal als Administrator an, installiere meine Software, dann muss ich noch das Profil kopieren und dann mache ich ein Image und dann mache ich alle Rechner an, was ich ja remote mache mit Wake on LAN. Also das, was ich gerade beschreibe, mache ich nachts von zu Hause. Das mache ich nicht in der Schule, weil ich trage keine Turnschuhe. Also und dann läuft überall die gleiche Software. Fertig. So wird Software installiert und das kann jeder Netzwerkadmin, wenn er das dreimal gemacht hat, dann kriegt er das hin. Dafür gibt es in Baden-Württemberg auch sogenannte Basiskurse. Da kriegt ein Admin dann beigebracht, wie man halt Software installiert und dann auch verteilt und welche Fußangeln es da gibt, weil es gibt ja immer irgendwelche Fußangeln.
Und da muss ich auch mal sagen, also das jetzt so war die erste Linux-Lehrerfortbildung, die ich hatte, aber wenn ich den Katalog sehe an Fortbildungen, die es im Bereich Administration gibt und das sich eigentlich hauptsächlich, muss man so sagen, eigentlich hauptsächlich an Linux richtet, weil man, da sage ich jetzt nicht weiter was zu, das ist schon enorm, was es da gibt. Also gibt es sowohl Benutzer- als auch Administrationsfortbildungen, als auch was wir jetzt hatten, so ein eher ein Austausch, ne? so ein gegenseitig sich fortbilden. Das finde ich sehr interessant und sehr gut.
Ja, dass da Linux so präsent ist, liegt schlichtweg darin, vorhin hast du auch die Frage gestellt, ob es die PetML noch gibt. Ja, die PetML gibt es noch, aber die PetML Windows ist halt eine Firmenlösung. Die PetML Linux ist eine Firmenlösung. Da ist halt Univention Server drunter und ein OPSI, also ein OPSI Server von der Firma UIB. Und dann gibt es noch die Novel Musterlösung, die gibt es alle drei noch. Und alle drei machen exzessiven Gebrauch von Linux-Servern. Alle drei.
Genau. Ja. Also ich wollte jetzt gar nicht sagen, die Lehrerfortbildung macht Werbung für Linux, sondern es ist halt einfach technisch.
Technisch das bedingt. Das ist da überall drin. Die Novel-Server laufen alle unter Linux. Ne? Was haben die in Red Hat drunter? Nee, die haben den SUSE-Nachfolger da.
Ich glaube auch, ne?
Ja. Ja, das war SUSE. Novel hat ja das SUSE damals. Ah, egal, ich weiß es nicht so genau, ist Novel. Die PetML Windows hat einen Windows-Server, ja, also, aber die hat halt noch dazu einen OPSI-Server und der läuft unter Linux, ne? Und dann haben sie halt alle ihre Firewalls und das ist dann gerne mal ein OpenBSD oder halt die Windows-Musterlösung, was hat die? Eine pfSense derzeit, aber alle drei Musterlösungen denken derzeit darüber nach, dass sie halt wegwechseln von ihrer jetzigen Firewall-Lösung auf die OpenSense. Also die wechseln auch wahrscheinlich zur OpenSense. Gut, das ist aber ein BSD, das ist kein Linux.
Ja gut, aber Unix, ne?
Ja.
Ja, ja, also das wollte ich eben darauf hinweisen. Also es ist rein technisch bedingt. Also es ist jetzt nicht, dass die Lehrerfortbildung Werbung sagt, hier Linux, voll geil. Sondern es ist halt einfach technisch ist so, da kann man jetzt schlecht drüber reden. Wenn wir jetzt zurück zum Thema kommen, oder ne, zurück zum Thema, zur Frage. Jetzt wissen wir, was ich brauche, um so eine Linux-Muster-Net-Lösung einzusetzen. Wie kann ich denn jetzt, sage ich mal, meiner Schule das schmackhaft machen? Also gibt es eine Möglichkeit, das fortzuführen? Weil also wenn ich bei Nextcloud weiß ich gar nicht, aber es gibt ja einige Cloud-Anbieter oder ja, die oder Open-Source-Anbieter, da kann ich so ein Demo-Login oder Demo machen, das dann irgendwie einmal in der Woche oder was zurückgesetzt wird. Gibt es sowas auch für Linux-Muster?
Ja, das gibt es von mir und das ist eine VirtualBox-Umgebung. Da brauchst du einen Rechner mit, ich sag mal, 200 GB freiem SSD-Speicherplatz, weil unter Festplatte willst du es nicht machen. Mhm. Und der sollte mindestens 8 GB, besser 16 GB Hauptspeicher haben. Meine läuft auch mit 8. Und es ist eine OVA-Datei, die hat 26 GB. Du kriegst von mir, wenn du im Forum einfach danach fragst oder mir eine Mail schreibst, dann kriegst du einen Download-Link aus meiner Nextcloud und dann kannst du das runterladen. Kriegst noch ein bisschen Doku dazu, die nicht sonderlich aktuell ist, aber die macht dir so ein bisschen die Ideen, was das mit dem Imaging ist, wie die Passwörter da drin sind und sowas. Und dann tust du die, wenn du VirtualBox und die Add-ons installiert hast auf deinem Rechner, tust die OVA-Datei einfach doppelklicken, dann richtet sich das in VirtualBox ein, dann hast du eine OpenSense drin, dann hast du einen Server und dann hast du zwei Clients mit jeweils zwei Betriebssystemen drauf. Und wow. da kannst du da drin rumklicken, dich als Schüler anmelden, dich als Lehrer anmelden, in die Schulkonsole reingucken, unsere Web-UI, das ist das Frontend im Browser, wo halt Schüler und Lehrer reingucken können, ihr Passwort ändern können oder ihr Quota sehen können. Und der Lehrer kann da einen Klassenarbeitsmodus starten, dass die Schüler halt in einer gesicherten Umgebung sind in dem Computerraum und dass die da nicht bescheißen können, ne? Nicht, dass sie es wollen oder würden, dass sie es nicht aus Versehen machen. Ne? Und ja. Da kann der Lehrer eben auch Passwortlisten rauslassen, den Schülern austeilen oder halt Passwörter zurücksetzen oder das WLAN ein- und ausschalten für einen Schüler oder die ganze Klasse und sowas. Ich mache das zum Beispiel in meinem Chemie-Oberstufenkurs. Da haben halt viele irgendwelche Tablets dabei, so rund die Hälfte hat halt Tablets dabei. In der Oberstufe dürfen die das bei uns. Und dann haben sie vergessen, in der Nacht vorher aus dem Moodle das Arbeitsblatt von dem Tag zu holen. Dann mache ich halt schnell mit 3 Klicks, mache ich den WLAN an. Und dann können sie über das Schul-WLAN sich schnell diese Dateien holen. Gut ist.
Nicht schlecht.
Das läuft über Radius. Wir haben Unify an der Schule und über Radius machen wir WPA2 Enterprise. Und dann ist es Benutzername, Passwort. Dann weiß ich auch, wer da gerade drin ist. In der Schule ein WPA2-Netz mit Pre-Shared Key ist halt Quark, ne? Weil der Pre-Shared Key ist nicht geheim und ich habe keine Ahnung, wer welcher ist. Ne? Soll ich dann MAC-Adressen suchen gehen in der Schule oder was? Nee, das tut nicht. Also machen wir es über WPA2 Enterprise.
Bei mir in der Schule ist es sogar, dass es ein offenes WLAN vom Regierungspräsidium, glaube ich, oder nee, Landratsamt gibt. Auch ganz toll. Auf welche Schwierigkeiten stößt man denn oder stoßt ihr oder beziehungsweise, ihr habt ja diesen Diskurs. Was gibt es denn so für Schwierigkeiten bei der Einführung?
Also erstmal muss die Schule sich ja dafür entscheiden, das zu nehmen. Und da haben wir schon mal 2 große Nachteile. Erstens steht da Linux, da kriegen die meisten Leute kalte Füße, obwohl sie ja zu 90% Linux überall benutzen, sei es auf dem Handy oder über die ganzen Internetserver, Router, Fritzbox, ist doch alles Linux. Ja. Also, da merken sie es aber nicht, ne, da kriegen sie erstmal Angst, das ist das Erste. Und das zweite Problem ist, dass es nichts kostet. Weil in den Köpfen, ich weiß nicht, bei manche sind der Meinung, das wurde auch schon direkt zu mir gesagt, wenn es nichts kostet, dann ist auch nichts. Ja. Und bei anderen ist es so, dass wenn der Sachaufwandsträger für die Schule was kauft und es ist teuer, dann kann er damit Werbung machen, sagen, wir nehmen richtig Geld in die Hand für unsere Schule. Und wenn er sagt, hier, wir haben dieses kostenfreie Dings da genommen, weil ist total super technisch, dann kommt sofort einer und sagt, das ist euch die Schule nichts wert, warum gibt dann da kein Geld für aus? Ja, für die Schule bleibt mehr Geld für den Support, das ist eigentlich gut, ne? Aber erstmal, das sind unsere 2 größten Probleme, dass da Linux draufsteht. Das sage ich jetzt so, ja, das vermute ich. Ich weiß nicht, was bei denen
Ich würde Köpfen eher vorgeht. Sagen, steht nicht Windows drauf und damit ist schon mal...
Ja, oder nicht Apple. Ja, steht ja. Nicht Apple drauf. Wenn de, aber von Apple gibt es keinen Server mehr und da kannst du kein Schulnetzwerk mitmachen. Also
ich kann das aus der Schweiz bestätigen. Wenn es nichts kostet, dann taugt es auch nicht.
Aber da haben wir ja auch schon gehört, ne? Es gibt zum Beispiel, ich nenne den Anbieter jetzt nicht mehr, aber es gibt Anbieter, da kann ich mir das einkaufen.
Ja, also man kann natürlich ein Preisschild dran machen.
Wir sagen, das sind Händler, das sind Dienstleister, das sind Firmen, die auch geschult sind da drin oder schon viele Jahre dabei sind und die haben halt mehrere Angestellte und dann kommt halt so ein Angestellter, der hat halt vorher in der Firma den Server installiert und stellt dann den Server auf und bindet die Clients an und lauter solche Sachen. Du kannst dir da die Einrichtung und auch die Betreuung dann über einen Servicevertrag, wie bei jeder anderen Lösung auch. Und ja, ich habe noch eine Frage übergangen, fällt mir gerade wieder ein. Du hast vorhin gefragt, ob Konkurrenzprodukte gäbe. Da habe ich einen Witz gemacht, aber natürlich gibt es die. Also die PedMLs vom Land, die haben wir ja schon. Und dann gibt es eigentlich noch 2 große Vertreter, nämlich iSurf und Logodidakt. Wobei Logodidakt letztes Jahr aufgekauft wurde von iSurf. Und die haben jetzt irgendwie einen Marktanteil von zusammen über 50% in Deutschland an den Schulen, habe ich mal gehört. Ich weiß es nicht. Also das ist ein sehr großer Faktor in den Schulen, iSurf jetzt mit Logodidakt zusammen. Es gibt auch noch 2 freie, ein freies, das Debian Edu, auch Skole Linux genannt. Aber ich weiß nicht, wie viele Schulen das einsetzen. Und ich weiß nur, die gibt es auch schon sehr, sehr lange. Nicht seit 98, aber seit 2003 oder sowas gibt es das Debian Edu-Projekt Skole Linux. Die gibt es auch noch. Und iSurf ist an manchen Stellen uns eigentlich ganz ähnlich, dass die eben auch eine Nextcloud drin haben und das Moodle anbieten und sowas. Aber die machen halt im Open-Source-Gedanken, finde ich, Missbrauch, weil sie zum Beispiel dann die Nextcloud halt umbranden und dann heißt es die iSurf-Wolke und nirgendwo siehst du, dass das eine Nextcloud ist. Es sei denn, du kennst Nextcloud und guckst das an und merkst, oh, da ist ja eine Nextcloud dahinter, aber das kriegst du nicht so richtig mit als Nutzer. Du denkst, die Firma hat diese Wolke für dich gemacht. Nee, die benutzen einfach Nextcloud. Und das ist so, also fishy, finde ich. Mhm. Also.
Ich habe auch noch eine Frage, die wir vorher nicht so richtig betrachtet haben. Und zwar, wenn es um die Entscheiderinnen geht. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann von eurem Verein auch so auf einer High-Level-Ebene ein Material oder Möglichkeiten, wie man Entscheider, Entscheiderinnen überzeugen kann?
Also wir als Verein haben jetzt keine Flyer oder sowas, aber sowas kriege ich von meinem Dienstleister. Netzint hat solche Flyer. Also ich denke, heutzutage ist die beste Idee, dass man sich einen Dienstleister sucht, der dann bei der Schulleitung, also dass man der Schulleitung sagt, hier, guck mal, Linux-Muster.net habe ich jetzt mitgekriegt, das ist ganz gut. Lasst doch mal selber und jene Firma vorbeikommen und euch das zeigen oder einführen und dann auch die Kosten, was der Server kostet und sowas und was eine Betreuung kostet und sowas, einfach mal zeigen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mhm. Und wir haben in ganz Deutschland Dienstleister. Und der muss auch gar nicht lokal sein. Das ist eigentlich relativ wurscht, weil, wie gesagt, ich habe mehrere Linux-Musternet-Server, weil ich auch in der Lehrerfortbildung und im Seminar arbeite. Und die tue ich alle von zu Hause aus administrieren. Dafür muss ich nicht in die Schule. Und so macht es der Dienstleister auch. Der macht das von sich aus. Und dann ist es egal, ob er 50 Kilometer oder 100 Kilometer weit weg ist.
Das macht wichtig ist halt, ne, dass ich an der Schule immer noch jemanden habe, der als Administrator in irgendeiner Form fungiert. Ne, dass der irgendwo, ich sag mal, auch den Hut auf hat. Und wenn es die Schnittstelle ist.
Ja, ich sag ja, der Hausmeister. Und das ist genau. Auch den Firmen ist es sehr recht, wenn einer vor Ort ist, der sich auskennt. Dann werden auch Lappalien abgefangen. Ja, der Rechner tut nicht. Ja, was ist das für eine Fehlerbeschreibung? Da geht der lokale Admin hin und steckt das Netzwerkkabel wieder ein, weil ein Schüler lustig war. Ja, so Zeugs. Dafür muss nicht der Dienstleister für 80 Euro Anreise anreisen. Ne? Dafür ist der Netzwerkadministrator vor Ort dann. Der guckt sich das an und merkt, oh, guck mal, der kriegt gar keine IP, komisch. Na, dann gucken wir mal nach dem Netzwerkkabel.
Ja. So langsam läuft uns die Zeit hier ein bisschen weg. Ich habe aber noch zwei wichtige Fragen. Und die erste ist, gibt es denn Pläne für die Weiterentwicklung von Linux-Muster.net?
Ja, also jetzt kam ja gerade die 7.3 raus. Also eigentlich ist das eine Frage für die Entwickler. Und Entwickler bin ich nicht, ich bin nur Head of Support. Also wir arbeiten jetzt auf die Linux-Muster.net 8 hin. Und was da jetzt... Lass mich nachdenken. Wir sind schon auf Samba 4, da brauchen wir nichts machen.
Also was ich jetzt noch weiß, ist, dass jetzt mit 7.3 kam ja diese API mit rein. Und ich denke mal, die wird noch weiter gemacht.
Ja, das wird ausgeweitet. Was eine wirklich gute Erweiterung für die Linux-Muster.net ist, ist halt von Netzint des Edulution, weil ich dadurch diese Schulkonsole, also dieses Admin-Tool oder der Zugang für Lehrer und Schüler dann im Internet habe. Weil erstmal habe ich das natürlich nicht im Internet. Ich werde ja nicht einen Dienst von meinem internen Server im Internet freigeben. Dann muss ich den ja total härten und sowas. Also sowas mache ich nicht. Deswegen ist das ein Server, der halt außerhalb steht, also vor der Firewall, sage ich mal, und Informationen vom Server holt und die aber im Internet freigibt. Das heißt, wenn das Ding angegriffen wird oder gehackt wird, dann habe ich nicht direkt einen Informationsabfluss. Oder mein ganzes Netzwerk ist gehackt oder sowas. Habe ich aber auch nie erlebt in, Gott, ich mache das jetzt schon 22 Jahre. Ne?
Okay, und dann die allerletzte Frage, die ich solchen Projekten wie eurem immer stelle, ist, ob sich Interessierte an der Entwicklung oder in anderer Form, zum Beispiel finanziell, beteiligen können.
Ich sag mal drei Bereiche. Das eine ist in der Entwicklung. Jeder kann in unseren Diskurs gehen und da beitragen oder bei GitHub halt einen Pull-Request machen, sich einzelne Aspekte angucken und da dann halt beitragen. Das ist natürlich immer sehr willkommen. Das zweite ist, man kann finanziell fördern, indem man eben Fördermitglied wird oder ordentliches Mitglied oder eine Spende tätigt. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir können Spendenquittungen ausstellen und die Größe des Betrags ist dabei auch egal. Ja, könnt ihr ruhig viele Nullen dran machen. Wir können das dann schon gebrauchen. Und das dritte ist, dass man halt im Verein aktiv ist, also gewisse Dinge im Verein macht. Wir haben da ein paar größere Bereiche, also natürlich der Vorstand. Man kann sich als Vorstand wählen lassen. Alle zwei Jahre wird ein neuer Vorstand gewählt. Wir haben Kassenwart, der auch Mitglied des Vorstands ist. Und wir haben halt Leute, die an der Doku arbeiten. Unsere Doku, wird mir auch immer gesagt, ist halt ziemlich ausführlich und sehr gut, weil da halt drei Leute dran arbeiten und sich da sehr viel Mühe geben seit vielen Jahren. Und dann haben wir auch noch sowas wie Infrastruktur, dass halt unsere Server gewartet werden und die Webseite, dass das Diskurs mal aktualisiert wird und die Webseite aktualisiert wird. Und dann haben wir auch noch redaktionelle Teile, sowas wie Public Relations Aufgaben, dass man eben auf der Webseite Texte veröffentlicht und Press Release macht, wenn die neue Linux-Musternet rausgekommen ist. Wir haben da einen Presseverteiler auch. Das haben wir jetzt bei der 7.3 sträflich vergessen, das zu machen. Aber es gab auch immer mal auf Heise dann Meldungen dazu, dass eine neue Linux-Musternet raus ist, weil wir die halt eben angesprochen haben. Oder netzpolitik.org hat schon mit uns geredet, mit denen habe ich auch mal geredet. Denen können wir das auch mal sagen. Solche Sachen halt. Das sind so die Sachen, die mir jetzt spontan einfallen.
Muss man, natürlich dafür, dürft in ihr muss man dafür in Baden-Württemberg wohnen oder in Deutschland wohnen oder in Europa wohnen?
Nein, für nichts davon. Ich weiß nicht, ob wir Spendenquittungen für Frankreich oder etwas Ähnliches dann ausstellen können. Das weiß ich nicht. Und wo ich das einsetze, ist auch wurscht. Wir haben die überall auf der Welt, auf Inseln. Wir haben es jetzt gerade, einer ist in Ungarn, der ist gerade, dann wird halt der Support in Discourse auf Englisch gemacht. Ne? Der tut in Ungarn seine Schule darauf umstellen. Dann macht er das halt, warum denn nicht? Ne?
Stefan, Entschuldigung, ich habe dich gerade abgewürgt.
Voll in Ordnung, weil ich wollte nur sagen, jetzt hast du GNU Linux quasi, beziehungsweise GNU Linux CH, die darüber berichten.
Ja, eben, das ist sehr gut, wo wir das mit der Pressemitteilung vergessen haben, wenigstens das.
Ja. Gut, schöner Schluss. Stefan, Holger, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, insbesondere beim Holger, über diese ausführlichen und interessanten Informationen über Linux-Musternet. Da wir schon über eine Stunde aufnehmen, spare ich mir den ganzen Outro-Teil, wünsche euch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder Captain It's Wednesday hört. Stefan, Holger, wünsche euch einen schönen Abend und allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch. Macht's gut.
Wünsche ich auch.
Danke.
Vielen Dank.
Ciao. Tschüss.
Tschüss.